herzlich willkommen zu Episode 103 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts. Mittlerweile ist schon Juni 2026 und wir sind wieder zurück in Deutschland. Wenn auch noch für deutsche Verhältnisse recht weit vom Startort unserer Tour, also Karlsruhe, entfernt. Und außerdem werden wir in dieser Episode noch nicht über unsere Durchquerung von Deutschland berichten. Das heben wir uns für die nächste Episode auf. Sondern es soll jetzt hier in dieser Episode um die Strecke von Klaipeda, also an der litauischen Ostseeküste. Dort haben wir ja die letzte Episode 102 produziert, bis zur deutsch-polnischen Grenze gehen.
Ja, das waren dann über 1000 Kilometer durch Litauen und Polen, also ein bisschen davon noch Litauen und dann vor allem Polen, für die wir am Ende 16 Tage gebraucht haben. 1000 Kilometer waren es vor allem auch deshalb, weil wir einmal komplett außen um die russische Exklave Kaliningrad herumgefahren sind. Das hatten wir schon in der letzten Episode am Ende angekündigt und erklärt. Also der Ostseeküstenradweg, der Eurovelo 10, der führt entlang der Küste durch Kaliningrad durch, aber wir wollten ja nicht nochmal ein russisches Visum beantragen und nicht nochmal Geld an den russischen Staat mittelbar überweisen und sind daher dann eben einmal komplett um Kaliningrad drumherum gefahren. Das heißt, wir haben in Klaipeda auch dann die Ostseeküste verlassen in Richtung des Hinterlandes und es waren dann von Klaipeda noch 270 Kilometer bis zur litauisch-polnischen Grenze im Rücken der russischen Exklave von Kaliningrad.
Ja, und diese 270 Kilometer im litauischen Hinterland waren so ein bisschen Kontrast zur litauischen Ostseeküste. Also dort haben wir in der letzten Episode erzählt, da gab es tolle Radwege durch dichte Wälder, auch in den Dünen hinter der Ostsee. Und jetzt waren es halt vor allem so Landstraßen durch Felder. Also grundsätzlich gilt im Baltikum irgendwie, je weiter man in den Süden kommt, desto mehr weichen die Wälder der Landwirtschaft. Solange man jetzt direkt an der Ostseeküste bleibt, merkt man von dem Wandel vielleicht nicht so viel. Da hat sich ja durchgehend recht viel Wald erhalten. Aber abseits davon ist es eigentlich ganz deutlich. Wir haben auch nachgeschaut. In Estland ist noch 57% der Fläche mit Wald bedeckt. In Litauen sind es nur noch 35%. Und ja, deswegen sind wir halt da über ziemlich flaches, höchstens leicht hügeliges Land getingelt, vor allem an Feldern und Äckern vorbei und nur hin und wieder auch mal durch einen kleinen Wald. Und wir haben weiterhin auch alle unasphaltierten Landstraßen gemieden, weil wir da eben 2019 schlimme Erfahrungen mit Waschbord und Staub gemacht hatten. Das hatten wir auch in der letzten Episode schon erklärt. Entsprechend waren wir womöglich auf kleinen asphaltierten Landstraßen unterwegs, aber teilweise gab es auch keine Alternativen zu größeren Straßen, auch mal mit Lkw-Verkehr. Insofern war das jetzt definitiv nicht der schönste und spannendste Abschnitt unserer Ostsee-Etappe. Aber immerhin war er auch relativ schnell vorbei, denn wir hatten ordentlichen Rückenwind, geradezu Sturm teilweise schon. Und konnten so die 270 Kilometer bis zur polnischen Grenze in nur 3 Tagen hinter uns bringen.
3-mal haben wir hinter Klaipeda dann noch in Litauen gezeltet und 2-mal lagen dann auch wieder so kostenlose Zeltplätze, gerade günstig und passend für uns. Das heißt, die haben wir dann natürlich auch genutzt und dort unser Zelt aufgestellt. Beide wieder wunderschön am Wasser gelegen mit Picknicktischen und allem drum und dran. Der eine, der lag am Ufer der Memel, und der andere am Ufer des Wiestädter Sees. Und in beiden Fällen konnte man dann übers Wasser hinweg am gegenüberliegenden Ufer nach Russland schauen, also nach Kaliningrad. Und es war da auch nicht besonders weit weg. Also die Memel, die war da so 200 Meter breit vielleicht. Und auf der anderen Seite war dann Russland. Und am Wiestädter See, da ist das andere Ufer ungefähr 1 Kilometer weit entfernt. Aber die Bojen, die im See schwimmen und dort den exakten Grenzverlauf durch den See markieren, die schwimmen auch nur so 200 Meter vor dem litauischen Ufer. Also dort, wo der Zeltplatz war, da war quasi die offizielle Grenze nicht genau mittig im See, sondern deutlich näher an der litauischen Seite. Auf der russischen Seite, also das, was man da gesehen hat, dann am anderen Ufer von der Memel oder vom Wiestädter See, da war eigentlich nur Wiesen, Felder und Wälder zu sehen, zu erkennen. Wir haben keine Menschen gesehen, die dort unterwegs waren, sondern wirklich nur die russische Natur dort. Und noch eine alte Hochspannungsleitung stand da noch auf russischer Seite und führte dann quasi so zur Memel hin und früher wahrscheinlich auch mal über die Memel hinweg nach Litauen hinein, aber jetzt ist es so, dass nach dem letzten Mast auf russischer Seite vor der Memel dann die Kabel runter auf den Boden hängen. Und auf der litauischen Seite haben wir dann auch, als wir vorbeigefahren sind, gerade zwei Männer dabei beobachtet, wie sie einen alten Strommast verschrottet haben, der auch gar nicht mehr stand. Also diese anscheinend ehemalige, wahrscheinlich noch aus sowjetischer Zeit stammende Stromverbindung, Hochspannungsleitung zwischen Russland und Litauen, gibt es heute wohl nicht mehr so. Was es da an der Memel und auch am Wiestädter See auch nicht gab, war irgendeine Art von Grenzbefestigung. Also jetzt außer den Bojen, die da im See geschwommen sind, aber es gab halt keine Zäune und auch kein Stacheldraht entlang der Ufer oder so. Also auf beiden Seiten nicht, weder auf der russischen Seite noch auf der litauischen Seite. Aber wir sind dann auch irgendwann mal noch abseits dieser Gewässer kurz direkt an der Grenze lang gefahren. Also dort, wo kein Wasser die Grenze markiert, sondern wo es halt einfach ganz normal ja, Land ist und kein Wasser halt einfach die beiden Länder voneinander trennt. Und dort war dann schon ein ordentlich hoher Grenzzaun aufgebaut, der dann auch mit Stacheldraht bewehrt war.
Ja, wir sind dann knapp hinter diesem Zeltplatz am Wiestädter See nach Polen eingereist von Litauen. Und dort haben wir dann ziemlich direkt hinter der Grenze nochmal einen Ruhetag gemacht. Da hat so eine Familie einen Campinganhänger im Garten für Gäste vermietet, also über booking.com. Und da haben wir dann für zwei Nächte drin gewohnt. Wenn man sich so eine Karte von Polen anschaut, dann ist Polen ja ein relativ quadratisches Land. Und wir waren da fast ganz in der nordöstlichsten Ecke von Polen und sind dann mehr oder weniger einmal komplett die Nordkante dieses Quadrats von Osten nach Westen abgefahren. Und diese Nordkante ist im östlichen Drittel die Grenze zu Kaliningrad und die westlichen zwei Drittel sind dann quasi Ostseeküste. Für uns ging es also erstmal einmal mehr an der Grenze zu Kaliningrad entlang, wobei wir genau genommen erstmal noch kurz zum Dreiländereck von Litauen, Polen und Russland gefahren sind. Also da hat man so einen großen Grenzstein genau auf das Dreiländereck gestellt und dann davor mit im Boden eingelassenen Stein die Richtung der drei Grenzlinien markiert. Man kommt zu dem Punkt auch nur so richtig von polnischer Seite hin, also mit einem Weg. In Russland und Litauen ist da halt einfach nur dichter Wald. Und theoretisch hätte man da dann wohl früher auch einmal um den Grenzstein herumgehen und hin und her springen können. Und damit auch prinzipiell kurz durch Russland durch. Da gab es auch noch so ein Schild, das dann genau erklärt hat, dass man zum Grenzstein gehen darf, aber man darf nicht die im Boden eingezeichneten Grenzlinien überschreiten, weil man sonst kurz illegal in Russland einreist zum Beispiel. Aber seit 2022 hat auch Polen hier einen Grenzzaun mit viel Stacheldraht aufgebaut. Und man sieht da dann auch, wie in regelmäßigen Abständen Pfosten mit Überwachungskameras entlang der Grenze aufgereiht wurden. Und der Grenzstein, der steht da mittlerweile direkt dahinter, also hinter dem Stacheldraht. Und deswegen kann man ihn jetzt nur noch durch den Stacheldraht hindurch anschauen. Aber man kommt eben nicht mehr ganz hin.
Ganz im Südosten von Kaliningrad, also quasi gerade da in der Ecke von diesem Dreiländereck, wo wir da waren, liegt die sogenannte Rominter Heide. Das ist ein Hügel-, Heide- und Waldgebiet und laut Wikipedia, ich zitiere jetzt mal Wikipedia, einer der großen unzerschnittenen Tieflandwälder Mitteleuropas. Der Großteil liegt davon, wie gesagt, in Kaliningrad, aber ein bisschen erstreckt sich dieser Wald auch nach Polen hinein und ist dort Naturschutzgebiet. Und durch diesen Wald, auf polnischer Seite natürlich, sind wir dann 25 Kilometer lang ungefähr auf wirklich schönen Schotterwegen ohne Verkehr auch gefahren. Angeblich soll es da in dem Wald Elche, Luchse, Fischotter, Biber, Wölfe, Marder und natürlich auch Hirsche und Wildschweine geben. Aber davon haben wir leider mal wieder nichts gesehen. Kein Elch ist vor uns über die Straße geschlurft. Stattdessen wurden wir vom polnischen Grenzschutz aufgegriffen. Teilweise ist man halt da von der russischen Grenze weniger als 500 Meter entfernt entlang gefahren. Und da patrouilliert offenbar dann der polnische Grenzschutz regelmäßig mit Geländewagen da die Wege entlang der Grenze durch den Wald da von der Rominter Heide auf polnischer Seite. Und die haben uns dann angehalten, wollten auch unsere Pässe sehen. Jetzt ist es ja so, dass jeder von uns zwei deutsche Reisepässe hat. Also zu zweit haben wir vier deutsche Reisepässe. Das haben wir mal in einem FAQ-Teil in Episode 61 genauer erläutert. Und aus Redundanzgründen habe ich halt meinen Erstpass und Belindas Zweitpass im Gepäck. Und Belinda, du hast deinen Erstpass und meinen Zweitpass in deinem Gepäck, sodass halt, wenn ein Fahrrad mitsamt des kompletten Gepäcks geklaut wird, wir halt trotzdem noch quasi jeder einen Pass hat. Und in dem Moment da, wo der polnische Grenzschutz uns halt kontrolliert hat und nach den Pässen gefragt hat, haben wir dann halt einfach der Einfachheit halber, hast du dann einfach die beiden Pässe, die du in deiner Lenkertasche hast, rausgeholt und ihr in die Hand gedrückt, dieser Grenzbeamtin. Und ehrlich gesagt hätte ich jetzt auch irgendwie damit gerechnet, dass die dann nur kurz einen Blick auf die Pässe wirft, sieht, ah ja, okay, Deutschland, EU-Pass, die dürfen hier sein, wird schon passen, fahren weiter. Aber nee, also die haben dann schon die Pässe nochmal mit zu sich ins Auto genommen, um irgendwas zu prüfen. Vielleicht, ob es ein gestohlener Pass ist oder keine Ahnung, was die da genau gemacht haben, das konnten wir nicht sehen. Aber haben uns dann schon eine ganze Weile da warten lassen und da, weiß ich nicht, habe ich dann schon irgendwie auch gedacht, ah Mist, hoffentlich gibt es jetzt keine Diskussion, warum Belinda einen russischen Stempel in ihrem Pass hat, aber ich nicht, weil es ja mein Zweitpass war und dein Erstpass, den du da rausgegeben hast. Und auch sonst passen die Stempel ja absolut nicht zusammen, also weil ne, du in deinem Erstpass ja ganz andere Stempel hast als ich in meinem Zweitpass. Und wir hatten ihr ja schon erzählt, so, dass wir halt zusammen hier auf Radtour sind und so. Es wäre schon ein bisschen komisch gewesen, wenn das so null dann halt zusammenpasst, einfach durch die Stempel im Pass. Und dann müssten wir halt wieder erklären, warum jeder von uns zwei Pässe hat und hoffen, dass die das irgendwie nachvollziehen können. Ich weiß nicht, inwiefern das in Polen üblich oder erlaubt ist. Also üblich wird es auf jeden Fall schon mal nicht sein. Also habe ich mich halt auf jeden Fall schon irgendwie darauf eingestellt, dass man da wahrscheinlich jetzt noch einen Haufen Zeug erklären wird müssen. Aber nach 10 Minuten oder so kam dann die nette Beamtin wieder aus dem Auto zurück mit unseren Pässen und hat sie uns in die Hand gedrückt und meinte nur, alles gut, könnt weiterfahren, aber bitte nicht näher an die russische Grenze, als ihr jetzt schon seid. Also war dann doch alles ganz, ganz unkompliziert, zum Glück.
Ja, morgen dieses Tages sind wir also über die einsamen Waldwege durch die Ruminter Heide geradelt. An deren westlichen Ende liegt die Stadt Godab, wo wir eingekauft und Mittag gegessen haben. Und hinter Godab sind wir dann am Nachmittag auf einen Railtrail abgebogen, also so ein Radweg auf einer ehemaligen Eisenbahnstrecke. 42 Kilometer schneidet sich da diese Trasse bis zur Stadt Węgorzewo mit wunderbar angenehmen Steigungen durch dieses Hügelland durch, teilweise durch Wald, aber meistens durch Wiesen und Felder, wobei die Eisenbahntrasse noch von zumindest einer Baum- und Buschreihe immer eingerahmt wird. Also ganz nett auf jeden Fall da lang zu radeln und sehr effizient auch. Zu dieser Zeit, also Ende Mai, Anfang Juni war es, da haben wir in den Nachrichten von einer Hitzewelle gelesen, die über Deutschland und Europa rollt und von anderen Leuten hier, die bei 35 Grad brüten. Hier im Südbaltikum und in Nordostpolen haben wir davon zum Glück nichts mitbekommen. Also wir hatten da tagsüber immer sehr angenehme Temperaturen von so 15 bis knapp über 20 Grad. Das heißt, wir haben vermehrt auch schon mal die kurze Hose rausgeholt und konnten teilweise sogar im T-Shirt fahren, aber wir haben jetzt auch nicht übermäßig geschwitzt. Und auch die Nächte waren da mittlerweile recht angenehm, also halt immerhin so 10 Grad aufwärts und nicht mehr 4 Grad. Dafür kam dann so ab Liepaja beziehungsweise Anfang Litauen langsam doch die Stechmücken auch raus. Also den größten Teil des Mais, in dem wir ja von St. Petersburg bis nach Liepaja in Südwestlettland gefahren sind, hatten wir quasi keine einzige Stechmücke gesehen. Naja, vielleicht höchstens mal so eine einzelne, aber wenn man die dann erwischt hat, war auch gut. Aber jetzt hatten wir halt doch immer mal wieder Zeltplätze, wo wir schon auch mal von Mücken umschwärmt wurden. Zum Glück war es aber natürlich immer noch kühl genug, gerade abends, wenn die dann rauskamen, dass wir da problemlos lange Kleidung anziehen konnten. Aber es gab auch andere Parasiten, die sich nicht von dieser langen Kleidung unbedingt haben abhalten lassen, und das sind Zecken. Also in letzter Zeit haben wir uns eigentlich jeden Abend nach Zecken abgesucht. Uns kam durchaus auch immer mal wieder vor, dass da eine war, die sich auch schon festgebissen hatte und die wir dann mit unserer kleinen Pinzette aus dem Taschenmesser entfernen mussten.
Am nächsten Abend nach diesem Godab-Węgorzewo Rail Trail hatten wir unser Zelt auf einer kleinen Wiese am Rande eines Waldes mit Blick über ein Feld mit noch sehr kurzen Maispflanzen aufgestellt. Und wir hatten unseren genauen Standort dort an meinen Bruder Nico geschickt, denn Nico war ungefähr 2 Wochen zuvor mit seinem Fahrrad nach Helsinki geflogen, dann mit der Fähre nach Tallinn gefahren in Estland und war uns dann seither mit seinem Rad auf den Fersen. Und jetzt da in der Nähe von Kože war er eben dabei, uns einzuholen. Nico ist mit einem Gravelbike und einem sehr reduzierten Bikepacking-Setup unterwegs. Also er hat schon wirklich sehr limitiertes Gepäck, würde ich sagen. Definitiv am unteren Ende. Also nur mit 2 kleinen Gabeltaschen links und rechts, einer Tasche unterm Lenker und einer Arschrakete. Aber trotzdem alles dabei, was man so braucht. Also inklusive Kocher und Zelt. Nur dass halt sein Zelt im Packmaß kleiner war als eine von unseren Luftmatratzen. Und auch kaum schwerer eigentlich. Also irgendwie 500 Gramm hat sein Zelt nur gewogen. Wahnsinn. Sehr interessant, sich das anzuschauen, dann, als er es dann nachher abends aufgebaut hatte. Aber ja, entsprechend flott war er dann halt unterwegs gewesen und konnte uns dann eben noch einholen. Also hat quasi für die Strecke, für die wir einen Monat gebraucht haben, hat er halt die Hälfte ungefähr gebraucht, so ganz grob. Und hat uns auch rechtzeitig eingeholt, dass er dann noch genug Zeit hatte bis zur Abfahrt seines Flixbusses in Elblong, sodass wir dann noch 3 Tage gemeinsam dorthin, also nach Elblong, radeln konnten, von wo aus er dann eben mit Flixbus wieder zurück nach Deutschland gefahren ist. Und diese 3 Tage, das war selbst für unsere gewohnte Geschwindigkeit relativ viel Zeit für diese Strecke, die da noch zu fahren war, also quasi von Kože nach Elblong. Und so hat man dann auch genug Zeit, als zum Beispiel ein bisschen Regen angekündigt war, dann haben wir den eben bei einem Picknickplatz unterm Dach gemütlich ausgesessen, haben uns unterhalten, haben alle möglichen Spiele gespielt, die man höchstens mit Stift und Papier spielen kann, die uns eingefallen sind. Und für die letzte Nacht, also zusammen mit Nico, haben wir dann in der Nähe von Elblong noch zusammen so ein Mobile Home gemietet. Das war auch irgendwie auf booking.com drauf. Es hat 54 Euro gekostet, also 18 Euro pro Person. Damit natürlich auf jeden Fall schon deutlich am oberen Ende unserer gewöhnlichen Preisschmerzgrenze. Aber dafür war es halt wirklich eine voll ausgestattete Wohnung im Prinzip. Also mit Wohnzimmer, Küche. Jeder hatte sein eigenes Schlafzimmer. Also absolut perfekt. Nur das Wasser in der Dusche wurde irgendwie nicht so richtig warm. Also mussten so halb kalt duschen. Aber gut, das ging dann auch mal klar. War auf jeden Fall sehr schön, mal zur Abwechslung zu dritt unterwegs zu sein und natürlich auch toll, Nico mal wieder zu sehen. Ich meine, zuletzt, glaube ich, haben wir Nico in Tiflis gesehen, ne? In Tiflis war er mit meinen Eltern nämlich dabei, in Da Nang nicht mehr. Das heißt, das ist dann wirklich 2,5 Jahre her, dass wir ihn zuletzt gesehen hatten. Hat uns auf jeden Fall sehr gefreut. Grüße an Nico an dieser Stelle.
Ja, und am nächsten Morgen mussten wir uns dann von Nico verabschieden und dann alleine weiter zurück zur Ostsee fahren. Also am Abend haben wir dann erstmals seit Klaipeda wieder die Ostseeküste erreicht und damit auch den Ostseeküstenradweg, also den Eurovelo 10. Das heißt, hier war unsere Umrundung von Kaliningrad quasi abgeschlossen. An dem Tag haben wir dann auch nur noch ein paar Kilometer auf dem Eurovelo 10 gemacht, denn dann haben wir im Wald, der wie schon im Baltikum auch hier auf den Küstendünen wächst, gezeltet. Wildzelten ist in Polen wohl grundsätzlich verboten und ganz vorne an den Küsten sowieso wie im Baltikum auch, weil das geschütztes Natura 2000 Gebiet ist. Aber in Polen gibt es so einige definierte Waldgebiete, in denen man dann doch übernachten darf. Also es gibt vom Umweltministerium so eine Website mit einer Karte, in der diese Zonen eingezeichnet sind als Spend the Night in the Forest. Also siehe Shownotes, wer sich dafür interessiert. Und auch eben ein Teil dieses Waldes hier an der Ostseeküste war auf der Karte orange umrandet. Und das heißt eben, da darf man, so wie wir das verstanden haben, zelten. Es war auch wieder so ein sehr schöner Wald, also mit komplett vermoostem Boden. Mehr Blick hatten wir leider keinen, weil eben die Zone, wo man übernachten darf, nicht ganz bis ans Meer herangereicht war. Also die vordersten Dünen waren dann doch zu geschützt wohl. Aber man muss auch sagen, da war eigentlich sowieso nichts los in dem Wald. Also auch wenn es nicht erlaubt gewesen wäre, wäre das höchstwahrscheinlich kein Problem gewesen, da wie ja sonst überall auch in Polen, wo wir jetzt nicht in so einem Gebiet gezeltet haben, wo man es explizit darf.
Am nächsten Morgen sind wir dann nach wenigen Kilometern auf diesem Eurovelo-Radweg entlang der Küste auf die Weichselmündung gestoßen, also auf den Fluss Weichsel nahe ihrer Mündung in die Ostsee. Die Weichsel ist der längste Fluss in Polen und außerdem der längste Fluss, der in die Ostsee mündet. Bei der Mündung ist die Weichsel ungefähr 400 Meter breit. Die nächste Brücke über die Weichsel wäre von diesem Ort aus 10 Kilometer flussaufwärts. Aber im Sommer kann man sich diesen Umweg bis zur Brücke sparen, denn da gibt es hier an der Küste nämlich eine Fähre über die Weichsel. Und mit dieser Fähre kamen wir dann auch auf die andere Seite. Und von dort waren es dann noch rund 20 Kilometer bis Danzig.
Ja, Danzig ist auch ein wichtiger Grund, warum wir uns in Polen für die Route entlang der Ostsee entschieden haben. Wir waren tatsächlich auf einem Roadtrip im Winter 2018-19 schon mal in anderen polnischen Städten. Da waren wir zum Beispiel in Warschau, in Wrocław, zu Deutsch Breslau, oder auch in Krakau gewesen. Aber Danzig hat uns noch gefehlt, da waren wir vorher noch nie. Du fandest Danzig auch besonders interessant, weil man das irgendwie mehr als alle anderen Städte Polens so mit Deutschland verbindet. Also einfach so ein bisschen das Bild der deutschesten Stadt Polens im Kopf hat, je nachdem. Und ja, deswegen hast du auch mal ein bisschen recherchiert, was die Geschichte Danzigs angeht, um eben die Fragen zu klären, wie deutsch oder wie polnisch ist diese Stadt eigentlich?
Ja, und dabei bin ich dann auch noch so nebenbei auf ein ganz anderes Thema gestoßen, von dem ich zuvor auch irgendwie noch nie gehört hatte, nämlich der sogenannte Deutschordensstaat. Und daher wollen wir jetzt hier nochmal kurz versuchen, einen kleinen Überblick über die Geschichte Danzigs zu geben und zu klären, was es mit dem Deutschordensstaat auf sich hat. Eine erste befestigte Siedlung in Danzig ist so für das 9. Jahrhundert nachgewiesen. Damals lebten vor allem drei Volksgruppen in Danzig, zum einen Skandinavier, die mit ihren Schiffen übers Meer gekommen waren, außerdem die sogenannten Kaschuben. Die Kaschuben sind ein slawisches Volk, also die kaschubische Sprache ist eng mit der ebenfalls slawischen polnischen Sprache verwandt. Und die dritte Volksgruppe, das waren die Prusen, die eine baltische Sprache gesprochen haben. Die baltischen Sprachen, die bilden dabei einen eigenen Zweig innerhalb der indogermanischen Sprachfamilie. Das heißt, die Kategorie der baltischen Sprachen, die steht auf einer Ebene neben den germanischen Sprachen, den romanischen Sprachen, den slawischen Sprachen und auch noch ein paar weiteren, wie zum Beispiel Albanisch, Griechisch, Armenisch und Iranisch. Lettisch und Litauisch sind die wichtigsten heute noch gesprochenen baltischen Sprachen. Interessanterweise, vielleicht kurz am Rande erwähnt, Estnisch ist keine baltische Sprache. Estnisch ist sogar nicht mal eine indogermanische Sprache, sondern gehört zur finno-ugrischen Sprachfamilie, also zusammen mit dem Finnischen und dem Ungarischen. Ab dem 10. Jahrhundert jedenfalls schlossen sich die Stämme, die in Danzig siedelten, polnischen bzw. kaschubischen, also jedenfalls mal slawischen Fürsten an. Und damit wurde Danzig dann quasi von slawischen Fürsten regiert. Wenn wir jetzt ein bisschen aus Danzig rauszoomen zu dieser Zeit, dann lag die Grenze zwischen den Siedlungsgebieten der Slawen und der Germanen etwa so auf Höhe von Elbe und Saale. Das heißt, die Germanen, also die, die Deutsch gesprochen haben, die siedelten nur westlich von dieser Linie. Und fast das gesamte Gebiet der ehemaligen DDR war slawisch besiedelt und nicht deutsch. Das änderte sich dann aber im Zuge der sogenannten hochmittelalterlichen Ostsiedlung. Damit bezeichnet man die Besiedlung von slawischen Gebieten östlich der Elbe-Saale-Grenze durch die Germanen. Im germanischen Siedlungsgebiet wurde nämlich im Hochmittelalter der Lebensraum langsam knapper. Das heißt, die Nachkommen von Bauern zum Beispiel hatten zunehmend Mühe, Land zum Bewirtschaften zu finden. Und die slawischen Gebiete östlich von Elbe und Saale, die waren hingegen dünner besiedelt und entsprechend zogen dann also viele Germanen nach Osten. Und bei den dortigen Herrschern, also bei den slawischen Fürsten, waren die auch durchaus ganz gerne gesehen, denn die hatten oft viel Land, diese Fürsten, aber sie hatten keine Leute, die dieses Land hätten kultivieren können. Also das heißt, das Land war größtenteils unkultiviert und hat damit natürlich auch wirtschaftlich irgendwie nichts abgeworfen. Und dass da so viel Land unkultiviert war, das lag jetzt nicht irgendwie daran, dass die Slawen technisch besonders unterlegen waren, den Deutschen, also den Germanen, sondern es gab einfach zu wenig Slawen von ihnen pro Fläche, pro Landfläche. Also haben dann die slawischen Fürsten den Zuzug von Deutschen unterstützt, also vor allem von solchen Deutschen, die entsprechend mit Know-how ausgestattet waren, wie man solches Land kultivieren könnte, also mit Bauern, aber auch mit Baumeistern, die Städte und Straßen errichteten. Und es galt nicht nur, aber ganz besonders auch für die Stadt Danzig, die durch den Zuzug von den Germanen in dieser Zeit erheblich wuchs. Und dann kommt der sogenannte Deutsche Orden ins Spiel. Der Deutsche Orden war ein katholischer Ritterorden, also genauso wie der Templerorden oder der Johanniterorden. Diese Ritterorden, die wurden alle infolge der ersten Kreuzzüge gegründet. Also beim ersten Kreuzzug, da wurde ja im 11. Jahrhundert Jerusalem erobert. Und dann, als Jerusalem wieder christlich beherrscht war, da zog das eben viele christliche Pilgerreisende aus Europa an. Und um diesen Pilgern Schutz und Geleit zu geben und sie logistisch bei ihrer Reise zu unterstützen, da wurden eben dann diese Ritterorden gegründet. Und der Deutsche Orden war eben entsprechend ein Ritterorden speziell für die deutschsprachigen Pilger. Und entsprechend waren auch fast alle Mitglieder des Deutschen Ordens deutschsprachig. Das heißt, auch der Deutsche Orden, der wirkte zunächst mal vor allem in der Levante. Also nicht zuletzt zum Beispiel in der Hafenstadt Akkon, die wir ja auf dieser Tour damals auch besucht hatten. Ende des 12. Jahrhunderts, also etwa 100 Jahre später, war die christliche Herrschaft im Nahen Osten dann aber bereits wieder im Niedergang und die Ritterorden mussten sich neue Aufgaben suchen. Und eine davon war, einen eigenen Ordensstaat zu gründen. Also ein Gebiet, das vom Orden beherrscht wird und wo dann staatliche Strukturen aufgebaut werden, an deren Spitze der Ritterorden steht. Anfang des 13. Jahrhunderts bot sich dann für den Deutschen Orden schließlich eine passende Gelegenheit. Ein polnischer Herzog wollte die baltischen Prussen unterwerfen, die östlich von Danzig siedelten und deren Siedlungsgebiet sich bis ins heutige Kaliningrad hoch erstreckte. Allerdings wehrten sich die Prussen vehement gegen die polnische Herrschaft oder gegen diese Eroberungszüge durch die Polen und es entwickelt sich ein jahrelanger Krieg, in dem dann auch polnisches Gebiet verwüstet wurde und dann hat eben der polnische Herzog die Ritter des Deutschen Ordens, die ja eh gerade so ein bisschen eine sinnstiftende Aufgabe suchten, nachdem ihre Aufgabe da in der Levante um Jerusalem rum weggebrochen war, weil das wieder von den Muslimen erobert wurde und sie da irgendwie auf keinen grünen Zweig kamen, das wieder zurückerobern. Das war irgendwie aussichtslos und deswegen haben sie halt, ja, irgendwas mussten sie halt machen. Und da war dieser katholische polnische Herzog, der gegen die heidnischen Prussen Hilfe suchte. Das ist jetzt für so einen deutschen Ritterorden, der auch sehr religiös-katholisch aufgeladen ist, auch irgendwie seinen Segen vom Papst hat und so weiter, kein unpassendes Betätigungsfeld. Und außerdem passt es halt noch dazu mit der Idee, die sich so im Deutschen Orden breit gemacht hat, nach so einem Ordensstaat. Und entsprechend hat dann der Deutsche Orden auch bereitwillig zugesagt, dem polnischen Herzog dazu helfen, aber nur unter der Bedingung, dass er dann auch die eroberten Gebiete behalten darf. Und so kam es dann auch. Das heißt, die Prussen, die wurden geschlagen und der sogenannte Deutschordensstaat wurde gegründet. Und einmal gegründet und in dieser Region Fuß gefasst, konnte sich dieser Deutschordensstaat dann konnte dann auch nicht mehr an sich halten und hat dann halt weitere Eroberungen angestrengt, hat sich weiter ausgebreitet in ja, mehr oder weniger in alle Richtungen. Also schließlich gehörte dann ganz Nordostpolen, also das heutige Nordostpolen und ein großer Teil des Baltikums bis hoch ins heutige Estland zum Deutschordensstaat, wo dann halt auch häufig mit Gewalt die Balten, die zuvor noch nicht christlich waren, zwangsmissioniert wurden. Dieser Deutschordensstaat hat dann noch mehr deutsche Siedler angelockt, in dessen Herrschaftsbereich umzusiedeln. Also entsprechend hat er quasi diese hochmittelalterliche Ostsiedlung noch befördert. Und infolge der deutschen Ostsiedlung und des Deutschordensstaates wurden dann auch viele Städte in dieser Region von Deutschen gegründet und tragen daher oftmals auch noch deutsche Namen, also jedenfalls halt Beinamen. Also zum Beispiel heißt Klaipeda auf Deutsch Memel, Kaliningrad ist ja bekanntlich Königsberg, die Stadt Liepāja in Litauen heißt auf Deutsch Liebau, Vilnius ist Vilna und so weiter und so fort. 1308 fiel dann auch die Stadt Danzig an den Deutschordensstaat. Seit 1361 war Danzig Vollmitglied der Hanse und prosperierte dann ziemlich. Und all das sorgte dann auch in Danzig weiterhin für eine starke Zuwanderung von Deutschen, die dann auch bald alle hohen Ämter in der Stadt besetzten. Das heißt, mit der schleichenden Zuwanderung von Deutschen, wo die einfach immer einen höheren Anteil in der Stadt übernommen haben, haben die quasi dann auch die Stadtregierung so nach und nach von den Slawen, die halt zuvor da die Mehrheit stellten, übernommen. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts kam es zu einem Krieg zwischen dem Deutschordensstaat und den Nachbarkönigreichen Polen und Litauen. Also ich meine, als er da angefangen hat im Baltikum, der Deutschordensstaat, war er quasi noch Verbündeter mit dem polnischen Herzog. Aber mittlerweile war er halt selbst so mächtig geworden, dass es eher Rivalen waren. Und dann gab es entsprechend einen Krieg mit Polen, aber auch mit Litauen. Und der Deutsche Orden, der verlor diesen Krieg und musste dann hohe Reparationen bezahlen. Und um das leisten zu können, hat er die Steuern erhöht. Und gegen diese Steuern lehnte sich dann ein Bündnis von Städten innerhalb des Deutschordensstaats auf, darunter auch Danzig. Es brach ein Krieg aus, also quasi ja so eine Art Bürgerkrieg zwischen dem Deutschen Orden und den rebellierenden Städten. Und dieser Bürgerkrieg, den konnte der Deutsche Orden auch nicht gewinnen. Also man sieht, der geht auch langsam dem Niedergang entgegen, da dann schon wieder im 15. Jahrhundert. Und in der Folge von diesem Bürgerkrieg wurde dann Danzig und noch ein paar weitere Städte dem Königreich Polen zugeschlagen, was für Danzig und diese Städte insofern vorteilhaft war, als sie dort dann eine weitgehende Autonomie erhielten. Und dem Deutschen Orden, dem blieben im heutigen Polen dann nur die Gebiete östlich der Weichsel übrig. Im 16. Jahrhundert traten führende Mitglieder des Deutschen Ordens im Zuge der Reformation zum Protestantismus über und dann wurde auch der Deutschordensstaat in ein säkulares Herzogtum umgewandelt mit dem Namen Preußen. Dieser Name Preußen, der bezieht sich natürlich noch auf die Prußen von damals, die ja eigentlich heidnisch waren. Es war quasi erst so, dass das Volk Prußen hieß und dann hat man quasi auch deren Siedlungsgebiet so ein bisschen Prußen genannt. Und irgendwann ging der Name dann quasi halt selbst auf diesen Nachfolgestaat des Deutschen Ordens über und wurde dann zu Preußen, also zum Herzogtum Preußen. Und daraus wurde dann später wiederum das Königreich Preußen. Die Prußen als Ethnie, die sind allerdings ethnisch quasi in den Germanen bzw. den Deutschen aufgegangen und die prußische Sprache ist dann auch relativ bald ausgestorben. 1793 fiel dann auch Danzig wieder in dieses Königreich Preußen und verlor dabei seine Autonomie. Im 19. Jahrhundert waren rund 2/3 bis 3/4 der Einwohner von Danzig deutschsprachig. Der Rest sprach überwiegend Polnisch bzw. Kaschubisch. Im Versailler Vertrag wurde festgelegt, dass Danzig wieder unabhängig werden soll nach dem Ersten Weltkrieg. Und dadurch wurde dann Ostpreußen, also das preußische Gebiet östlich der Weichsel, wurde quasi dadurch dann vom restlichen Deutschen Reich abgetrennt und bildete fortan eine deutsche Exklave. Und Danzig lag genau dazwischen, also zwischen der Exklave Ostpreußen und dem restlichen Deutschen Reich. Das wurde so festgelegt, also dass Danzig quasi unabhängig wurde und nicht zum Deutschen Reich gehören sollte, ohne dass die Danziger mitbestimmen konnten und aufgrund der deutschsprachigen Mehrheit in Danzig liegt es nicht ganz fern, dass die jetzt durchaus irgendwie auch sich zum Deutschen Reich zugehörig gefühlt hätten und da vielleicht dafür gewesen wären. Und daher sahen dann auch die deutschen Bewohner Danzigs das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das ja der Völkerbund in dieser Zeit propagiert hatte, verletzt. Die polnische Minderheit in der Stadt, die wurde während dieser Zeit von der deutschen Mehrheit mit Misstrauen betrachtet und diskriminiert. Das lag zum Beispiel daran, dass der Republik Polen im Versailler Vertrag die Herrschaft über den Danziger Hafen zugesprochen worden war und die Polen hatten dann dort auch gleich ein Munitionslager angelegt und Militär stationiert. Auch darüber haben sich die Danziger wiederholt beim Völkerbund beschwert, der diese Beschwerden aber ignorierte. Also ja, alles in allem hat der Völkerbund da auch dann irgendwie nicht so eine wahnsinnig gute Figur gemacht. Und auch in Danzig hat sich dann in den 20er und 30er Jahren, also 1920er und 1930er Jahren, ein Ableger der NSDAP gegründet und dieser Ableger gewann die Wahlen zum 5. Danziger Volkstag im Jahre 1933 mit absoluter Mehrheit. Und am 1. September 1939 begann dann mit dem deutschen Angriff auf die polnischen Munitionslager im Danziger Hafen der deutsche Überfall auf Polen. Danzig wurde dann relativ schnell ins Deutsche Reich eingegliedert. Die Danziger Juden und die polnische Minderheit wurde während der Herrschaft der NSDAP in Danzig verfolgt, entrechtet, in Konzentrationslager deportiert und größtenteils ermordet. Nach dem Zweiten Weltkrieg fiel Danzig dann an Polen, woraufhin dann die deutsche Bevölkerung aus Danzig quasi vollständig von der polnischen Administration vertrieben wurde. Also als kleines Fazit vielleicht. Danzig wurde von Polen bzw. Slawen gegründet, dann im Zuge der hochmittelalterlichen Ostsiedlung nach und nach deutsch besiedelt, bis die dann auch irgendwann die Mehrheit dort stellten. Schließlich wurde Danzig vom Deutschen Orden übernommen und regiert, wurde danach dann Teil des polnischen Königreiches, wobei es aber ziemlich autonom blieb und die Elite in der Stadt sicherlich weiterhin vor allem deutschsprachig war. Dann wurde Danzig Teil Preußens und damit später des Deutschen Kaiserreichs. Und nach dem Ersten Weltkrieg wurde Danzig quasi ein komplett unabhängiger Stadtstaat unter Aufsicht des Völkerbundes. Während der Herrschaft der Nazis wurde Danzig von der NSDAP übernommen und schließlich nach dem Angriff auf Polen ins Reich integriert und fiel dann nach dem Zweiten Weltkrieg endgültig an Polen zurück. Also ist schon eine sehr wechselhafte Geschichte. Insbesondere dieses Kapitel mit dem Deutschordensstaat war mir, wie gesagt, komplett neu, hatte ich noch nie vorgehört. Fand ich echt interessant, dass quasi so ein Ritterorden da im Namen der Deutschen quasi da im Baltikum so einen Staat errichtet hat. Und auch, dass Danzig zwischenzeitlich quasi ein komplett unabhängiger Stadtstaat war, fand ich irgendwie spannend. Und daher wollte ich das mal hier mehr oder weniger kurz zusammenfassen.
Ja, so viel zur Geschichte. Wir sind dann also auch durch Danzig geradelt. Wir sind über die Speicherinsel von Osten aus in die sogenannte Rechtsstadt. Die Rechtsstadt liegt direkt südlich von der Danziger Altstadt und historisch waren das zwei getrennte Siedlungen mit eigenen Verwaltungen und Rathäusern und so weiter. Und die südliche Siedlung erhielt, obwohl sie eigentlich jünger war, im 14. Jahrhundert dann als erste das Stadtrecht und wurde daher später Rechtsstadt genannt. Da sich dann auch das Stadtzentrum von Danzig in der Rechtsstadt ausbildete, ist die Rechtsstadt heute sehr viel bedeutsamer und sehenswerter als die eigentliche Altstadt. Und wenn man jetzt von der Speicherinsel über die Brücke über den Fluss Motlau in die Rechtsstadt reinfährt, kommt man zuerst auf den sogenannten Langen Markt. Das ist der Hauptplatz von Danzig. Und an diesem Platz steht das sogenannte Rechtsstädtische Rathaus mit einem prachtvollen Uhrenturm obendrauf. Und davor der Neptunbrunnen aus dem Jahr 1633, der auch ganz nett anzusehen ist. Und ansonsten ist der Platz auch umringt von vielen schönen, alten, prachtvollen Gebäuden. Heute sind da natürlich oft Restaurants und Cafés drin. Und uns ist vor allem so ein bisschen im Vergleich zu St. Petersburg aufgefallen. Ja, das ist jetzt halt die Stadt, wo wir vor kurzem waren, auch an der Ostsee gelegen. Und in beiden Städten besteht halt die Innenstadt aus lauter prächtigen, ehrwürdigen Gebäuden, also wirklich schön gemacht. Aber es gibt halt einen großen Unterschied. In Danzig sind die ganzen einzelnen Gebäude sehr winzig im Vergleich zu St. Petersburg. Also die meisten Gebäude am Langen Markt, die haben an ihrer Frontseite gerade mal drei Fenster. Und dann kommt auch schon wieder das nächste Haus. Und in St. Petersburg waren das halt alles so riesige Paläste, die so breit wie lang waren und doppelt mal so breit wie hoch, mit endlosen Fensterreihen davor. Und zwischen diesen Gebäuden führten in St. Petersburg dann eben auch so breite Prachtstraßen durch. Und hier in Danzig waren das eher so enge Gassen. Insofern sind da eben beide Städte auf ihre eigene Art sehr sehenswert und beeindruckend. Aber es wird einem eben doch so bildhaft, dieser Unterschied zwischen einer mittelalterlichen Stadt wie Danzig und eben einer Stadt aus der frühen Neuzeit wie St. Petersburg vor Augen geführt.
Ab Danzig sind wir dann nochmal vom Ostseeküstenradweg, also vom Eurovelo 10, runter. Denn das Land ragt westlich von Danzig so ein bisschen ins Meer raus. Also es beult quasi in die Ostsee hinein aus. Und der Eurovelo, der fährt halt diese Beule schön außenrum ab und wir haben uns dann entschieden, komm, lass das mal abkürzen. Sind dann entsprechend durchs Hinterland gefahren. Es waren dann so 2,5 Tage, die wir auf dieser Abkürzung, muss man vielleicht ein bisschen in Anführungsstrichen setzen, unterwegs waren, denn so viel kürzer war es dann irgendwie auch nicht. Und wie bei jeder guten Abkürzung waren wir uns dann auch hier am Ende nicht so ganz sicher, ob sich das wirklich gelohnt hat. Also auch so rein zeitlich. Also anfangs sind wir noch ganz gut auf Radwegen entlang von Landstraßen vorangekommen, aber irgendwann hörten dann die Radwege auf und die Landstraßen waren da halt schon ein bisschen zu verkehrsreich, um da ohne Radweg längere Zeit halbwegs entspannt drauf zu radeln. Und dann haben wir uns halt gedacht, naja gut, dann nehmen wir halt die Waldwege. Da ist kein Verkehr. Es hat auch gestimmt, aber die Waldwege, die waren da nicht mehr so gut, wie wir das noch von der Rominterheide oder den Railtrails im Osten von Polen in Erinnerung hatten. Also es war halt einfach so, dass der Boden hier, wo wir jetzt hier schon auch wieder ein bisschen näher an der Ostseeküste waren, als damals in Nordostpolen, da war der Boden einfach wieder sehr viel sandiger. Und man konnte zwar das meiste schon irgendwie fahren auf diesen sandigen Wegen und man musste jetzt nicht schieben in der Regel, aber erstens war es halt trotzdem sehr viel mühsamer da zu fahren, als es irgendwie auf einem ordentlich befestigten Waldweg oder sogar auf Asphalt gewesen wäre. Und zweitens heißt halt meistens nicht schieben, heißt halt nicht immer nicht schieben. Also das heißt, ab und zu musste man halt dann doch schieben, weil man halt irgendwie im Sand stecken geblieben ist und dann musste man halt wieder ein paar Meter aus dem Sand rausschieben, bis man wieder irgendwo war, wo man weiterfahren könnte. Und ja, entsprechend zäh und unentspannt sind wir da halt irgendwie nur vorangekommen. Vor allem, wenn dann da vor kurzem auch noch irgendwie so ein Traktor den Weg entlang gefahren ist und dann mit seinem Traktorreifenprofil da quasi so eine künstliche Fellblechpiste in den Sand gefahren hat. Ah, es war ab und zu, aber wir haben die Wege teilweise ein bisschen verflucht und es war einfach etwas mühsam. Und dann kam auch noch ein weiteres Problem dazu, das uns dann auch noch zusätzlich ausgebremst hat.
Wir machen gerade eine wetterbedingte Pause. Du bist ein bisschen genervt von Polen mittlerweile. Einerseits von den schlechten Waldstraßen, von denen wir bestimmt im Podcast vorher jetzt schon berichtet haben. Andererseits von dem Wetter, was wir die ganze Zeit haben. Aber man muss Polen auch zugute halten. Dafür gibt es überall mal wieder so kleine Hütchen, also Picknicktischchen mit Dach oder auch größere überdachte Plätze, wo man die ganzen Regenschauer dann auch aussitzen kann.
Die ich nicht bräuchte, wenn das polnische Wetter nicht so scheiße wäre.
Ja, in den letzten Tagen ist es immer so wechselhaft. Das heißt, es gibt immer wieder so Gewitterschauer oder kleinere Schauer, die dann rüberziehen, dann hört es wieder auf, dann regnet es wieder. Vor 2 Tagen hatten wir es, glaube ich, da war so ein riesen Gewitterschauer, also richtig plitschnass alles geworden, aber wir hatten Glück. Da haben wir nämlich auch eine Bushaltestelle, eine überdachte gefunden, wo wir uns unterstellen konnten für den Hauptschauer. Und heute ist es eben auch wieder so wechselhaft, dass wir quasi immer timen müssen, wann fahren wir weiter und nutzen die Lücke aus, wann stellen wir uns unter. Und wenn wir Internet haben, schauen wir dann auf dem Regenradar, wie lang die nächste Lücke hält und auf der Karte, wo es wieder so ein überdachtes Plätzchen gibt, wo man dann die nächste Pause machen kann.
Ja, am ersten Tag, wo uns das ganz gut gelungen ist, war das noch irgendwie ganz cool, weil man da halt dem Regen so ein bisschen ein Schnippchen geschlagen hat und dem so ganz gut aus dem Weg gehen konnte. Aber mittlerweile ist halt schon irgendwie nervig, wenn man halt ständig irgendwie Pause machen muss unter so einem Dach und es bremst einen halt einfach aus. Und man, oder ich zumindest, würde ganz gern jetzt auch einfach mal wieder vorankommen.
Klar, kein Regen wäre immer besser, aber immer noch besser mit Hütchen als ohne, wenn man sich unsere nun nicht mehr so wasserdichten Taschen anschaut, vor allem. Wir sind dann wieder bei der Stadt mit dem lustigen Namen Słupsk zurück an die Ostsee gekommen. Also auf Landkarten müsst ihr dann nach Słupsk suchen, mit diesem polnischen durchgestrichenen L, das man dann eher wie so ein W ausspricht, eben Słupsk. Und schwuppdiswupsk waren wir dann auch wieder durch Słupsk durch, wobei stimmt eigentlich gar nicht. Da hat es nämlich auch nochmal geregnet und wir haben es gerade noch rechtzeitig geschafft, im Lidl fertig einzukaufen und dann zu so einem Picknickhäuschen zu fahren, um den Schauer durchziehen zu lassen. Also wieder so ein überdachtes Picknickhäuschen. Aber dann kamen wir eben zurück zum Eurovelo und hatten dann eben noch gut 2 Tage Ostseeküstenradweg vor uns bis zur deutsch-polnischen Grenze. Und das war dann natürlich auch schon echt, ja, Wahnsinn, was da dann los war. Also das hatte mit dem Eurovelo an der Ostseeküste im Baltikum nicht mehr viel zu tun. Das war jetzt eher so wie ein Donauradweg in Deutschland. Also ganz viele, die halt mit nur 2 Hinterradtaschen und E-Bike da wahrscheinlich für 2-3 Wochen unterwegs waren. Und aber sicherlich auch ganz viele, die nur so Tagestouren machen und sich dafür vielleicht auch sogar ein Fahrrad geliehen haben hier in irgendeiner dieser Städtchen. Denn die Ostseeküste ist da halt schon, Also, nun ja, ich habe mir das so vorgestellt, da gibt es halt sicherlich mal ein paar Gasthäuser und ein paar kleine Hotels mit halt mal so, weiß ich nicht, eine Handvoll, ein paar Dutzend Zimmern und so. Aber was wir da gesehen haben, hat uns fast schon ein bisschen an Antalya erinnert. Also ja, die Hotelkomplexe waren in Antalya sicherlich noch größer und so, das schon. Aber es gab hier schon auch so riesige Resorts und sonst was, Hochhäuser mit ein paar hundert Zimmern oder sowas. Und vor allem gab es an den Straßenrändern in den Dörfern überall so kleine Zelte, in denen Souvenirs und sonstige Sachen verkauft wurden. Also ganz offensichtlich mit Touristen als Zielgruppen, also Kühlschrank, Magnete und so. Außerdem hatten wir hier teilweise das Gefühl, mehr deutsche Kennzeichen als polnische auf den Straßen zu sehen, wobei da natürlich auch mit Sicherheit sehr viele polnische Inlandstouristen unterwegs waren, die halt an ihrer Ostseeküste Urlaub machen. Von den Radfahrern wird man dann meist auch im Vorbeifahren Dobre gegrüßt, was wohl polnisch ist für einen guten, also nicht einen guten Appetit in Polen, sondern guten Tag, so quasi wie wir sagen Tag. Sagen die halt guten. Also ja, es war für unseren Geschmack sicherlich schon ein bisschen zu viel los, also zu viel Trubel auf den Radwegen auch. Aber viele Abschnitte waren natürlich auch total schön, also schon nachvollziehbar, warum da so viele Leute zum Radfahren herkommen. Ja, wahrscheinlich waren es so ein Drittel Radweg durch die Natur, also meistens eigentlich durch Wald, ohne jede Straße in der Nähe, teilweise auch ab und zu mal mit Blick aufs Meer. Das waren dann natürlich die schönsten Abschnitte. Ein weiteres Drittel war dann so Radweg an Landstraßen entlang und das letzte Drittel war einfach Radfahren durch Dörfer oder kleine Städte, entweder auf den Dorfstraßen oder eben auf den Gehwegen, wo man in dem Fall dann auch Radfahren durfte.
Die deutsch-polnische Grenze, die verläuft in der Nähe der Ostsee, ja mitten durch das Stettiner Haff. Also wir haben ja bereits in der letzten Episode, als wir über das Kurische Haff bei Klaipeda gesprochen hatten, hatten wir schon erklärt, was ein Haff ist. Nämlich eine Lagune der Ostsee, also so ein durch Sandablagerung von der Ostsee abgetrennter See, wenn man so will. Obwohl es natürlich eigentlich kein See ist, sondern eben ein Haff, beziehungsweise eine Lagune. Das Kurische Haff bei Klaipeda, das wurde ja von der Kurischen Nehrung von der Ostsee abgetrennt. Und das Stettiner Haff hier hingegen wird durch zwei Inseln von der Ostsee abgetrennt. Und zwar von den Inseln Wolin und von Usedom. Das Stettiner Haff ist ca. 50 auf 20 Kilometer groß und wenn es durch zwei Inseln von der Ostsee abgetrennt ist, dann heißt das logischerweise, dass es über drei Mündungsarme mit der Ostsee verbunden ist. Der östlichste davon, der zwischen dem polnischen Festland und der ersten Insel, also Wolin, ist die Dziwna. Zwischen den Inseln Wolin und Usedom verläuft die Swine, beziehungsweise auf Polnisch Schwina. Und zwischen Usedom und dem deutschen Festland verläuft dann der sogenannte Peene-Strom. Diese drei Mündungsarme, die sind in diesem Fall auch sogenannte Seegats, was bedeutet, dass je nach Zeiten- und Windrichtung das Wasser mal in die eine und mal in die andere Richtung fließt, also mal vom Haff in die Ostsee oder umgekehrt. Allerdings ist es ja schon so, dass das Stettiner Haff landseits quasi auch noch vor allem von der Oder, aber zum Beispiel auch von der Uckar gespeist wird. Das heißt, im Schnitt, also quasi netto, fließt schon mehr Wasser vom Haff in die Ostsee als umgekehrt.
Wir kamen da also von Osten, also vom polnischen Festland aus, über den Eurovelo angeradelt und sind dann erstmal über die Dziwna auf die Insel Wolin gefahren. Da gibt es einfach eine Brücke. Wolin ist mit Abstand die größte polnische Insel. Knapp 50 Kilometer haben wir auch insgesamt auf Wolin zurückgelegt. Und wir haben auf Wolin dann auch noch unsere letzte Nacht in Polen verbracht. Ganz legal, da gab es nämlich tatsächlich auch wieder so eine Waldzone, in der man übernachten darf. Und da haben wir dann einmal mehr auf moosigem und in dem Fall wegen dem Regen zuvor auch ziemlich nassen Waldboden unser Zelt aufgestellt. Und am nächsten Morgen sind wir dann von Wolin nach Usedom übergesetzt, also über die Swine. Da gibt es keine Brücke. Theoretisch gibt es einen Straßentunnel, der aber für Radfahrer gesperrt ist. Also mussten wir die Fähre nehmen. Die war aber sogar komplett kostenlos. Also wunderbar, super Sache, konnten wir einfach drüber fahren. Und auf dem Usedomer Ufer der Swine liegt dann die Stadt Świnoujście. Świnoujście ist das polnische Wort für Mündung. Entsprechend ist der alte deutsche Name der Stadt auch Swinemünde.
Ja, diese Stadt Wienemünde auf Usedom liegt also immer noch in Polen, denn die Landesgrenze geht dann einmal am westlichen Stadtrand von Swinemünde, oder soll ich mich jetzt auch nochmal an dem Stadtnamen versuchen? Świnoujście oder so? Tut mir leid an alle Polen. Świnoujście. Jedenfalls, wo war ich jetzt gerade? Mich zu sehr auf das Wort konzentrieren müssen. Die Landesgrenze, also die deutsch-polnische Landesgrenze, die verläuft einmal am westlichen Stadtrand von Świnoujście durch die Insel Usedom, also mitten hindurch, wollte ich jetzt gerade sagen, stimmt aber nicht ganz, denn der deutsche Anteil an Usedom ist schon deutlich größer als der polnische Anteil. Also die Landesgrenze verläuft nicht mitten durch Usedom, sondern so ein bisschen eher Richtung Osten verschoben. Und genau an dieser Grenze, am Grenzübergang, haben wir dann auch nochmal einen kleinen Einspieler aufgenommen, mit dem wir diese Episode dann auch abschließen wollen. Das allerdings heißt, dass jetzt noch nicht die Zeit für diesen Einspieler gekommen ist, denn es ist noch nicht die Zeit, diese Episode abzuschließen, denn wir haben noch einen kleinen FAQ-Teil für diese Episode vorbereitet. Und deswegen kommen wir jetzt, bevor wir zu dem Einspieler von der Grenze kommen, erstmal noch zu diesem FAQ-Teil.
Ja, und in dem FAQ-Teil geht es mal wieder ein bisschen um unsere Ausrüstung. Wir haben ja schon mal detailliert über all unsere Ausrüstungsgegenstände gesprochen und wir haben vielleicht auch vor, in einer der folgenden Episoden nochmal als Fazit nach der ganzen Zeit jetzt nochmal über gewisse Ausrüstungsteile zu sprechen. Aber hier und jetzt soll es eher über die Aufteilung unserer Ausrüstung über die verschiedenen Packtaschen gehen. Das heißt, wo tragen wir die verschiedenen Sachen mit und warum an der Stelle so ein bisschen? Also ganz grob zur Übersicht, wem es noch nicht aufgefallen ist, wir haben ja kein Bikepacking-Setup, sondern das klassische Touring-Setup. Das heißt, wir haben hinten zwei große Packtaschen, also eine links, eine rechts am Gepäckträger, obendrauf quer eine weitere große Packtasche und zwei Packtaschen nochmal vorne, also links und rechts von der Gabel an dem Vorderrad-Gepäckträger hängen. Und dann haben jeder von uns noch eine Lenkertasche oben am Lenker hängen. Dann fang du doch mal an. Wie und warum sind welche Sachen bei dir in welcher Tasche?
Ja, fangen wir mal an mit den beiden Packtaschen hinten links und hinten rechts, die am Gepäckträger hängen. Da befindet sich ja dann eben obendrauf noch diese große Packtasche, die quer oben drauf liegt. Und aufgrund dieser Packtasche kommt man eben an die unteren Packtaschen, also hinten links, hinten rechts, nicht so gut ran. Nicht so einfach und schnell ran jedenfalls. Und deswegen habe ich dort eigentlich nur Dinge drin, die man normalerweise nur beim Zelten braucht oder generell selten. Also hinten links transportiere ich in erster Linie die Küche und die Werkstatt. Also Werkstatt braucht man ja generell nicht so oft, Werkzeug und Ersatzteile. Und wenn man sie dann doch mal braucht, dann weil etwas zu tun ist, was eh aufwendig ist. Und dann ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn der Zugriff aufs Werkzeug ein bisschen länger dauert. Und neben der Werkstatt außerdem eben die Küche, das heißt Kochtopf und Benzinkocher, bis auf die Benzinflasche, die ist im Flaschenhalter direkt am Rahmen befestigt. Und ganz oben in der Tasche hinten links befindet sich dann noch der Campingstuhl. Der gehört ja auch, wenn man so möchte, zur Küche im weiteren Sinne, weil wir den ja vor allem dann brauchen, wenn wir auch kochen. Also halt meistens abends vorm Zelt. Aber er ist ja auch ganz oben drauf. Das heißt, wenn man nicht kocht und nur den Stuhl braucht, muss man nicht erst den Kocher irgendwie rauskruscheln, um an den Stuhl zu kommen, sondern das Erste, was einem da entgegenkommt, ist eben der Campingstuhl. Und wenn man dann halt doch mal auch irgendwie zur Mittagspause sich auf den Stuhl setzen muss, dann muss man halt die Packtasche, die oben quer drauf liegt, halt dann doch runternehmen. Aber so für eine Mittagspause, also wenn man den Aufwand betreibt, um den Stuhl aufzubauen, dann lohnt sich dann halt auch der Aufwand, die Packtasche mal eben kurz oben runterzunehmen, damit man an den Stuhl rankommt. Wichtig ist vielleicht noch, was den Kocher angeht. Der Kocher, der riecht halt gerne mal ein bisschen nach Benzin. Wir kochen ja mit Benzin. Und wir haben bei anderen gehört, dass wenn man den Kocher in der Essenstasche transportiert, also zusammen mit Essen in derselben Tasche, dann kann es dazu führen, dass dann auch das Essen anfängt, nach Benzin zu riechen oder zu schmecken. Das ist natürlich nicht so angenehm und deswegen ist es auf jeden Fall gut, dass wir das, bevor wir wussten, dass diese Gefahr besteht, dass wir das von vornherein getrennt haben. Wenn das Werkzeug nach Benzin stinkt, ist das jetzt irgendwie auch irgendwie egal. Der Campingstuhl, weiß ich nicht, ob der jemals nach Benzin gerochen hätte, aber auf jeden Fall niemals so stark, dass es jetzt wirklich gestört hätte. Und dass jetzt irgendwie dieser Benzingeruch über den Kochtopf aufs Essen, das man darin kocht, übertragen werden würde, das hätten wir jetzt noch nie bemerkt. Also das passiert eigentlich nicht. Ich glaube, dieser Edelstahl, ja, der nimmt jetzt diesen Benzingeruch auch nicht so an. Also das war eigentlich nie ein Problem. Also das war jetzt alles hinten links. Dann kommen wir jetzt zu hinten rechts. Hinten rechts ist bei mir die Schlaftasche. Da ist Schlafsack, Luftmatratze, Kissen, Schlafanzug und die Pinkelflasche drin. Das braucht man halt eigentlich fast immer genauso in dieser Kombination. Also es passt super zusammen. Auch die Pinkelflasche, die braucht man eigentlich meistens nachts im Zelt. Also gehört quasi zu unserem Schlafzimmer dazu. Und ja, so bin ich damals losgefahren mit dieser Aufteilung hinten links, hinten rechts. Da war dann die rechte Schlaftasche schon immer ein bisschen leichter bepackt als die linke Küchenwerkzeugtasche. Und dann haben wir ja auch noch im Laufe der Tour eher mehr Werkzeug und Ersatzteile zugekauft oder mitgenommen als zu Beginn. Also zum Beispiel haben wir irgendwann ein Speichenspannungsmessgerät gekauft und habe dann mitgetragen oder auch Ersatzbremsgriffe. Also wir hatten ja mal mit unseren Bremsen Probleme mit Leckagen und haben dann eben daraus gelernt und vorgesorgt und da entsprechend Ersatzteile dann mitgeführt, und damit wäre dann ja quasi der Gewichtsunterschied zwischen hinten links und hinten rechts noch größer geworden, und deswegen habe ich dann manche Ersatzteile, die man wirklich selten oder hoffentlich eigentlich gar nicht braucht, also wirklich nur so Notfallersatzteile, die habe ich dann von links, also von der Küchenwerkzeugtasche, umgeschichtet nach rechts, also ganz, ganz unten in die Schlaftasche gesteckt. Dadurch ist es natürlich dann nicht mehr so schön thematisch rein aufgeteilt gewesen, aber dafür war das Gewicht halt ein bisschen gleichmäßiger verteilt hinten links und hinten rechts. Und ja, wie gesagt, da habe ich wirklich nur Sachen reingemacht, die man so selten braucht, dass es dann halt auch nicht schlimm ist, wenn man die mal von unter den Schlafsachen rauskruscheln muss. Das war hinten links und rechts. Im Gegensatz dazu kommt man an die Taschen vorne links und rechts am Vorderradgepäckträger, am Lowrider, natürlich jederzeit wunderbar ran, und daher habe ich da die Sachen eingepackt, an die man öfter mal am Tag schnell rankommen will. Vorne rechts habe ich die komplette Tasche eigentlich reserviert für Lebensmittel. Da ist genug Platz, würde ich so sagen, für Lebensmittel für knapp eine Woche, wenn es sein muss. Also jetzt für eine Person. Belinda, du hast ja selber dann auch nochmal quasi eine Essenstasche, wo du dann auch nochmal für knapp eine Woche Lebensmittel für dich mitnehmen kannst. Also das kombinieren wir natürlich, wenn wir quasi zwei Lebensmitteltaschen für zwei Personen. Wenn es dann länger als eine knappe Woche halten muss, was vielleicht auf dieser Tour, weiß ich nicht, ein, zwei, dreimal vorkam, dann haben wir halt die Lebensmittel noch ein bisschen auf andere Taschen verteilen müssen. Die hatten dann auch noch ein bisschen Restkapazität gehabt, um noch ein bisschen Lebensmittel aufzunehmen. Dann war es halt nicht mehr so schön thematisch gut sortiert, aber zumindest haben wir alles irgendwie unterbekommen. Ja, das ist vorne rechts Essenstasche, und vorne links habe ich vor allem Regenklamotten und Winterklamotten drin, die man halt auch oft wechseln muss, ne? Also ich meine, keine Ahnung, bergab, dann möchte man eine Mütze und Handschuhe anziehen, bergauf möchte man sie wieder ausziehen, es fängt an zu regnen, möchte man Regenjacke anziehen, hört wieder auf, muss man wieder ausziehen. Also das wechselt man halt irgendwie je nach Wetter halt durchaus auch mehrmals am Tag, und deswegen ist es ganz gut, wenn die irgendwo sind, wo man schnell rankommt. Und früher hatte ich in dieser Tasche auch noch die Drohne, an die man natürlich auch schnell rankommen möchte. Ist ja eh schon aufwendig genug, die zusammenzubauen und zum Starten zu bringen, aber dann hat man sie wenigstens schnell aus der Tasche rausgeholt. Und außerdem noch ein zweites Paar Schuhe hatte ich da, wenn man mal irgendwie zwischen Sandalen und festen Schuhen wechseln möchte. Aber seit uns die Hunde in Indonesien ja die Sandalen gestohlen haben, habe ich ein bisschen mehr Platz vorne links drin, weil die Schuhe gibt es dann nicht mehr. Ja, jetzt haben wir hinten links, hinten rechts, vorne links, vorne rechts abgehakt. Dann habe ich ja, wie gesagt, noch eine Tasche hinten quer auf den beiden Gepäckträgertaschen oben drauf. Und das ist bei mir vor allem die Kleidungstasche. Also da habe ich, abgesehen von Regen- und Winterkleidung, halt alle Kleidung drin im Prinzip. Also Winterkleidung übrigens, by the way, ist wirklich nur Mütze, Handschuhe eigentlich. Also wir haben halt irgendwie zwei Paar Handschuhe, dick und dünn, und Mütze und Schirmband. Winterkleidung im Sinne von lange Hose und irgendwie Softshelljacke und so weiter, die ist bei mir hinten in der Kleidungstasche zusammen mit aller anderen Kleidung, Wechselkleidung, Unterwäsche und so weiter. Außerdem ist da noch der Laptop drin, der dann durch die Kleidung auch ein bisschen gepolstert wird und ein bisschen temperaturisoliert wird. Auch die Ladegeräte vom Laptop sind in dieser Tasche. Und außerdem auch noch so Sachen wie Wertsachen, also Pass und unsere Euro- und Dollarreserven habe ich teilweise versucht, da tief unten in der Kleidung zu verstecken. Ja, das ist so die grobe Aufteilung bei mir. Dann gibt es natürlich noch ein bisschen Kleinkram, der noch so übers Fahrrad verteilt ist. Also zum einen natürlich ganz wichtig die Lenkertasche. Da ist das Podcast-Mikrofon drin, die Powerbank, Geldbeutel. Also ohne jetzt die Euro-Dollar-Reserve, sondern das, was man halt so alltäglich braucht als an Bargeld. Stirnlampe, Taschenmesser und so weiter. Dann habe ich noch die Oberrohrtasche. Da habe ich vor allem Handy und Kamera in der Regel drin, weil ich da super schnell rankomme. Also quasi innerhalb von einer Sekunde habe ich diese Tasche geöffnet, habe ich die Kamera in der Hand und kann ein Foto machen, wenn irgendwie plötzlich mal ein Bär über die Straße gelaufen wäre und ich schnell davon ein Foto hätte machen wollen, wie er über Belinda herfällt. Und auch Handy zur Navigation oder du fährst irgendwie um eine Kurve, oh scheiße, das ist plötzlich eine Kreuzung, ist echt gut, wenn man da einfach schnell das Handy in der Hand hat und schnell gucken kann, wo es lang geht. Und deswegen sind die Sachen in der Oberrohrtasche, weil sie da einfach wahnsinnig schnell greifbar sind. Und dann habe ich noch ein bisschen Kleinkram hinten an meinen Packtaschen dran, habe ich außen noch kleine Taschen, wo man auch gut rankommt. Da ist hinten links in der Kocher-Werkzeugtasche, außen in der kleinen Tasche dran Besteck. Damit ist die Tasche quasi nur zu 10% gefüllt. Mache ich manchmal auch noch Nudeln zum Beispiel rein, wenn die Essenstasche vorne voll ist. Und hinten rechts habe ich so Sachen wie Sonnencreme oder auch Insektenspray, also DET oder dieses Zitronen-Eukalyptus-Spray, den Sattelregenschutz für meinen Leder-Brooks-Sattel, der nicht nass werden sollte, wenn es geht. Solche so ein paar Klettbänder, um noch irgendwie was irgendwo drauf zu spannen, falls nötig. Ja, so ein bisschen Kleinkram halt. Und dann natürlich noch zwei 1,5 Liter Flaschen im Flaschenhalter direkt am Rahmen. Und damit sind wir, glaube ich, jetzt bei mir durch. Wie ist es denn bei dir? Wie hast du deine Sachen aufgeteilt?
Erstmal ist wahrscheinlich ein großer Unterschied zwischen uns, dass ich meine Taschen ein bisschen flexibler halte. Das heißt, da ist auch viel Wechsel drin gewesen über die Jahre oder auch je nach Wintersaison, Sommersaison tue ich eher mal was von einer Tasche in die andere wechseln oder zurück und habe auch versucht, es ein bisschen kompakter zu gestalten über die Zeit. Aber grob gibt es natürlich immer noch eine Struktur. Also ich fange mal der Einfachheit halber bei meinem Ortliebsack an, den ich hinten oben drauf liegen habe immer, denn da ist vor allem das Zelt drin. Auch meine Isomatte, also nicht die Luftmatratze, sondern die Isomatte, die ich immer dabei hatte, als zusätzliche Schicht, Sitzkissen zur Isolierung, pipapo. Teilweise hatte ich da tatsächlich auch mein zweites Paar Schuhe dabei, sei es Sandale oder feste Schuhe, die ich halt gerade nicht anhatte. Da ich jetzt auch nur noch eins besitze, gleiches Spiel wie bei dir, habe ich das immer an, deswegen ist das nirgends mehr drin. Zur Not wäre aber in diesem riesigen Ortliebsack immer auch noch mehr Platz für Essen. Haben wir mal ab und zu mal eine Chipspackung rein oder so, die vom Volumen einfach groß ist oder sonst irgendwie mehr Zeug. Also das kann man immer noch mehr aufstocken, wenn man möchte. Zwischendurch hatte ich, glaube ich, irgendwann auch mal den Schlafsack da drin, weil der halt so riesig ist und ich aus irgendwelchen Gründen mal irgendwo keinen Platz hatte. Weiß ich gar nicht mehr, warum. Also man sieht, ich weiß schon gar nicht mehr, warum ich früher meine Aufteilung anders hatte. Hinten links in der Packtasche hatte ich zu Beginn Laptop und sonst nur Klamotten drin. Rechts hatte ich schon immer mein Schlafzeug drin und zu Beginn auch inklusive Schlafsack. Dadurch war es aber immer so, dass links mit dem Laptop eben und den dichter gepackten Klamotten immer deutlich schwerer war als rechts. Mittlerweile habe ich das ein bisschen ausgeglichener. Ich habe den Schlafsack zum Laptop reingemacht. Dadurch ist er ein schöner Puffer, schön weich für den Laptop, ein bisschen gefedert quasi. Und außerdem ist der nimmt viel Platz weg und ist zwar schwer, aber fürs Volumen dann doch nicht so schwer und dichtere Klamotten. Dicke Winterklamotten im Sommer, wenn sie nicht gebraucht werden, zum Beispiel auch, habe ich dann in der anderen Tasche, um das ein bisschen auszugleichen. Vorne links ist meine Essenstasche, da habe ich Essen und Zubehör drin, also zum Beispiel auch Wasserfilter oder sowas. Vorne rechts habe ich Regenklamotten, im Sommer Bikini und sowas, im Winter Handschuhe und Fließtuch, was man schnell greifen will. Außerdem ist da auch das Solarpanel. Ladekabel sind da auch drin, Ersatzakkus, eben, wie du vorhin auch schon gesagt hast, Dinge, die man auch mal unterwegs schnell braucht und nicht in einer der Taschen hinten raus kruscheln will. Ich habe keine Oberrohrtasche, ich habe nur eine Lenkertasche, schnell greifbar quasi noch vorne. Da ist natürlich dann auch meine Kamera drin, sodass ich während der Fahrt Bilder machen kann. Das kann ich tatsächlich mit einer Hand aufmachen, Kameraobjektiv ausfahren, Objektivschutz wegmachen. Also bei mir dauert es immer ein bisschen länger, bis ich mit der Kamera ein Bild machen kann, wie bei dir mit der Digitalkamera. Aber trotzdem kann ich es auch während dem Fahren einhändig machen, wenn es nicht zu schnell oder zu holprig irgendwo entlang geht.
Also mich hätte der Bär längst gefressen, bevor du ein Bild davon gemacht hättest, denke ich.
Na, ein paar Biss braucht er für dich ja auch. Also vielleicht hätte ich es noch rechtzeitig geschafft. Ja, und dann habe ich in meiner Lenkertasche quasi alle wichtigen Wertsachen, außer den Laptop, also Handy, Pass. Ich habe auch Ersatzbargeld und sonst was immer da drin gehabt, einfach damit ich die Lenkertasche oder die Innentasche davon einfach schnell entsprechend rausnehmen kann, wenn wir mal die Fahrräder mit Gepäck irgendwo abstellen und ich dann das Wichtigste halt immer bei mir habe. Ja, und ansonsten habe ich dort eben kleine Sachen drin, die man sonst schnell mal braucht, wie du auch die Stirnlampe. Dann habe ich immer ein bisschen Klebeband drin gehabt, weil man doch gerne mal schnell was flicken will und dann zu faul ist, deine Werkzeugtasche rauszukuscheln, wo das restliche Klebeband drin ist. Also früher hatte ich tatsächlich nämlich kein Klebeband in der Lenkertasche und wir haben das Klebeband nie aufgebraucht, weil wir immer zu faul waren, um irgendein Loch damit zu reparieren am Zelt oder sonst was. Und dann habe ich es mal reingemacht und seither haben wir nicht mehr so viele Löcher am Zelt. Dann habe ich da natürlich noch Taschentücher und all so Kram. Das ist meine Aufteilung, die ich auch immer mal wieder geändert habe, je nach Saison oder Lust und Laune. Und ich bin auch nicht so zufrieden mit diesem ganzen Setup wie du. Ich habe es ja schon mal angeschnitten, dass mir dieses LKW-artige Setup nicht mehr so ganz gefällt. Und für zukünftige Touren habe ich daher vor, mir was Neues zu überlegen. Zum Beispiel auch Rahmentasche, kann man sicherlich auch Sachen sinnvoll unterbringen oder sonst was. Also ja, da ins Speziellen werde ich dann nach unserer Ankunft dran arbeiten und kann vielleicht was in einer der kommenden Episoden zu erzählen. Was ich jetzt und hier schon sagen kann, ist, dass ich einfach gerne mehr so einen Mix zwischen Bike-Touring und Bikepacking-Setup hätte. Ein Grund davon ist einfach, dass sehr viel Gewicht einfach schon für die Taschen und deren Befestigungen drauf geht. Aber wie gesagt, anderes Thema, über das ich mir erstmal selbst in Ruhe auch nochmal Gedanken machen und mich informieren muss. Du bist, glaube ich, mit deinem Setup und der Aufteilung relativ zufrieden. Deswegen ist es bei dir auch nicht so flexibel und du tust nicht so viel dran rumändern wie ich.
Ja, also man muss ja schon sagen, dass wir wahrscheinlich unsere Taschen nicht so wirklich voll auslasten, ne? Also sowohl hinten links, hinten rechts, als auch vorne links, vorne rechts im Schnitt fahre ich da wahrscheinlich mit 70-80% Auslastung oder höchstens. Das heißt, man könnte immer noch 20% oder so vom Volumen her jetzt, sage ich mal, zuladen. Und das ist natürlich ganz praktisch, wenn man dann wirklich mal relativ lange irgendwie unterwegs ist und noch mehr Lebensmittel mitnehmen muss. Aber stimmt es, wenn du sagst, wenn du willst reduzieren, auch vom Gewicht und so weiter, dass das zum Teil dadurch erreicht werden soll, dass du halt weniger vielleicht mitnehmen willst, das eine oder andere, was du sagst, brauchst du nicht. Aber vor allem auch halt diesen Overhead, was wir da quasi haben, reduzieren, indem du sagst, na gut, wenn ich jetzt eine Rahmentasche habe, dann kann ich mir irgendwie zwei von meinen Taschen sparen, dann kriege ich immer noch alles unter, was wir bisher haben. Ich habe dann halt nur weniger Kapazitätspuffer. Aber dafür habe ich halt eine leichtere Tasche und spare mir dadurch auch wieder Gewicht, weil die Tasche halt kleiner ist, weil nicht mehr so viel reinpasst. Aber so viel hätte ich jetzt auch schon gar nicht gebraucht mit dem, was ich jetzt die ganze Zeit dabei habe.
Ja, ein bisschen geht es in die Richtung, ich kann einsparen, weil ich das ganze Material, was ich bisher mitschleppe, gar nicht brauche und weniger geht auch. Aber gleichzeitig würde ich auch schon versuchen, noch mehr einzusparen, indem ich halt dann auch ein bisschen Schnitt beim Komfort mache.
Was mir jetzt gerade auch noch so aufgefallen und durch den Kopf gegangen ist, ist, dass wir, wenn ich mir das so alles so überlege, du hast jetzt gesagt und ich ja auch, dass wir hinten nochmal ein bisschen teilweise Gewicht verschoben haben, damit das Gewicht hinten links, hinten rechts ein bisschen ausgeglichener ist. Insgesamt würde ich aber schon sagen, dass wir auf die Gewichtsverteilung nicht so sehr geachtet haben, dass das nicht unsere höchste Priorität war im Vergleich zur Praktikabilität. Was, wenn ich es jetzt hinten links, hinten rechts vergleiche, natürlich zum einen daran liegt, dass man das echt nicht so arg merkt. Also wenn hinten rechts viel, viel schwerer ist als hinten links, das spürst du beim Fahren nicht. Da geht es dann eher darum, dass die Belastung an den Haken der Tasche irgendwie halt irgendwie ein bisschen gleichmäßiger ist, dass die Haken der Tasche rechts nicht brechen, weil die zu schwer belastet ist, würde ich sagen. Deswegen haben wir das ein bisschen aufgeteilt, dass der Verschleiß der Taschen nicht so ungleichmäßig ist, dass die Taschen nicht schneller kaputt gehen, wenn sie zu schwer beladen sind. Vorne sieht das natürlich wieder ganz anders aus. Vorne merkt man es sehr viel stärker am Lenker, wenn links schwerer ist als rechts. Aber da ist es natürlich dann insofern natürlich eigentlich ein bisschen dumm, wenn ich da dann rechts die Essenstasche habe, weil die ist halt manchmal leer und manchmal super voll und schwer. Und dadurch habe ich natürlich ganz oft beim Fahren, wenn man gerade irgendwie dick eingekauft hat für 3-4 Tage oder so, dann ist halt rechts viel schwerer als links. Und wenn es dann leer ist, weil man halt irgendwie gleich wieder an den Supermarkt kommt, am letzten Tag vor dem Supermarkt, ist es dann halt genau andersrum. Das ist natürlich ein Nachteil, das ist nicht ganz ideal. Es geht. Aber wenn einem das wichtig ist, dass man da eine bessere Fahrdynamik hat, weil das Gewicht besser verteilt ist links, rechts, könnte man sich überlegen, das ein bisschen anders aufzuteilen, als wir das getan haben. Wir haben halt natürlich dafür dann eben schön sortiert, Essen ist immer rechts und Winterkleidung und Regenkleidung in meinem Fall jetzt ist immer links. Muss man sich ein bisschen überlegen, was einem da wichtiger ist, ne? Und auch vorne, hinten. Ich meine, man muss ja sagen, dass wir hinten sicherlich beide sehr viel schwerer sind als vorne, rein was das Gepäck angeht. Also unsere Taschen hinten sind schwerer als die Taschen vorne normalerweise. Was auch fahrdynamisch nicht unbedingt super sinnvoll ist, weil man ja selbst mit seinem Körpergewicht schon vor allem hinten seinen Schwerpunkt hat. Und deswegen kann es schon sinnvoller sein, eher vorne die schweren Sachen reinzumachen. Aber ja, ich meine, du hast ja auch gesagt, bisher waren wir halt eher so ein bisschen LKW unterwegs von der Strategie und da spielten halt solche Sachen wie Fahrdynamik nicht die größte Rolle im Vergleich zu, wie praktisch ist es für uns, wo komme ich leicht dran. Es gibt andere, die legen da sicherlich sehr, sehr viel mehr Wert drauf und dann fährt sich das Fahrrad, wenn man da Wert drauf legt und die Sachen sinnvoller packt, was die Fahrdynamik angeht, wahrscheinlich auch sehr viel schnittiger und weniger wie ein LKW, sondern man kommt dann näher an eine Fahrdynamik ran, als hätte man gar kein Gepäck, wenn man das sinnvoller macht, denke ich. Und das Dritte, was mir jetzt noch eingefallen ist, als ich dir zugehört habe, gerade bei dem, was du gesagt hast, ist das auch ein ganz interessantes Thema, wo man so zwei Strategien fahren kann. Nämlich die Wertsachen irgendwie in die Lenkertasche, wo ich jederzeit rankomme, sodass ich die Lenkertasche dann mal eben mit irgendwo hinnehmen kann. Wo aber jemand im Vorbeigehen vielleicht auch leichter mal dran ginge, wenn man gerade nicht aufpasst oder so, weil man irgendwie Picknick macht, 2 Meter neben den Fahrrädern in einem belebten Park, sage ich jetzt mal, um ein Szenario mir auszudenken. Oder vergrabe ich halt die Wertsachen lieber tief unten in der Tasche, wo ich halt selber auch nicht rankomme, wo ich auch vielleicht nicht immer so oft prüfen kann, sind sie noch da? Und dann merke ich irgendwie erst 2 Wochen später, wenn sie geklaut wurden, dafür kommt man halt auch als Dieb nicht so leicht dran. Weiß ich nicht, habe ich mir auch schon ganz oft Gedanken gemacht und ich würde fast sagen, da gibt es kein richtig und kein falsch, oder? Also deswegen versuche ich es auch fast schon so ein bisschen aufzuteilen. Ich habe eine Kreditkarte tief unten in der Klamottentasche und eine Kreditkarte in der Lenkertasche und mit dem Bargeld teile ich es halt auch so ein bisschen auf, aber letztlich finde ich es echt schwierig. Es ist beides, hat so irgendwie, ich weiß nicht, oder? Wie siehst du das? Du hast gesagt, du hast lieber alles in der Lenkertasche. Ist das für dich eindeutig? Bist du da überzeugt davon, dass das die sinnvoll ist? Oder sagst du auch, ja, keine Ahnung, hat beides Vor- und Nachteile und ich mache es jetzt halt so, weil keine Ahnung warum.
Ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, zumindest für die Gegenden, wo wir bisher damit unterwegs waren. Ich habe mich eher mal unwohl gefühlt, wenn mein Laptop halt da noch hier irgendwie zurückgelassen wurde, weil wir zu zweit dann doch mal weg von den Fahrrädern mussten. Aber ich war froh, dass ich mein restliches Gut alles dabei hatte, weil vor irgendwie so kleinen Taschendiebstahl und sowas hatte ich normal wenig Angst, auch gerade mit der Fahrradlenkertasche. Das ist in den meisten Ländern ja sowas Exotisches. Die wissen wahrscheinlich, brauchen erstmal 5 Sekunden oder so, bis sie rausfinden, wie man die Lenkertasche aufmacht, im Gegensatz zu irgendwelchen Rucksäcken, wo die Professionellen schon längst gelernt haben, wie sie da am besten reinschneiden oder rauskommen. Also dadurch, dass wir so eine Randgruppe sind mit der Lenkertasche, ist da auch jetzt nicht einfach so reinzugehen.
Es kam aber halt auch echt selten vor, dass wir mal wirklich die Fahrräder völlig alleine gelassen haben. Und wenn wir das dann wirklich getan haben, dann hatte ich halt vielleicht dann schon auch die Mühe auf mich genommen, um dann halt die Wertsachen hinten halt dann rauszuholen. Wenn man jetzt natürlich alleine unterwegs ist und immer in den Supermarkt gehen muss und das Fahrrad draußen stehen lassen muss, würde ich es vielleicht auch anders machen. Aber dadurch, dass wir zu zweit unterwegs waren, waren es ja wirklich Ausnahmefälle, dass wir die Fahrräder unbeaufsichtigt an einem nicht gesicherten Ort überhaupt haben stehen lassen müssen, voll bepackt. Ja. Was bei mir natürlich dann auch noch irgendwie eine Rolle gespielt hat, ist, dass meine Lenkertasche halt auch nicht immer so hundertprozentig wasserdicht war und ich hatte auch nicht nochmal irgendwie schönes Etui für meine Reisepässe, so wie du. Das heißt, wenn ich die Reisepässe immer einfach nur vorne in der Lenkertasche einfach transportiert hätte, hätten die sicherlich auch sehr viel mehr gelitten, wie wir zum Beispiel an den US-Dollar gesehen haben, die geschimmelt sind, als ich sie ausnahmsweise mal vorne in dem Geldbeutel in der Lenkertasche drin hatte, statt wie sonst immer und wie die Euroscheine immer. Hinten schön tief unten in der Tasche, die auch noch als einzige hundertprozentig wasserdicht war von denen, die ich hatte. Das heißt, es war zumindest bei meinem Setup auch einfach ein bisschen schonender für Geld und Pässe, die hinten zu haben. Aber wenn du natürlich ein tolles Etui hast, ist das natürlich, du hast so ein kleines Täschchen für die Reisepässe und dann machst du es noch in Plastik, in so eine Plastiktüte rein, da ist es, hast du, glaube ich, keine Probleme mit. Ne?
Nee, das hat bisher gut funktioniert. So, jetzt wisst ihr alle, wo ihr unser Geld findet. Vielleicht sollten wir es jetzt für die letzten 2 Wochen doch noch in eine andere Tasche machen.
So, wir sind zurück. Wir sind gerade hier an der deutsch-polnischen Grenze. Nach 1433 Tagen, seit wir zum letzten Mal mit dem Fahrrad aus Deutschland ausgereist sind, also nach 3,92 Jahren oder 3 Jahren, 11 Monaten und 2 Tagen, sind wir wieder in Deutschland. Ist schon ein bisschen ein bisschen melancholisch auch, dass es jetzt halt vorbei geht noch weiter. Ist natürlich wieder ein Schritt hin zum Ende der Tour, ein ganz, ganz bedeutender. Auf der anderen Seite freue ich mich jetzt aber auch wieder auf Deutschland oder habe mich jetzt auch in den letzten Tagen irgendwie immer darauf gefreut, wieder nach Deutschland zu kommen, weil es halt schon so ist, dass wir jetzt eben fast 4 Jahre außerhalb von Deutschland waren und auf der einen Seite mal gespannt, wie Deutschland jetzt so auf uns wirkt, also was sich halt auch geändert hat in 4 Jahren vielleicht oder auch, gibt es ja vielleicht auch einfach viele Dinge in Deutschland, mit denen man halt so aufgewachsen ist und was man für selbstverständlich hielt und wenn man dann mal 4 Jahre irgendwo anders war, schärft es vielleicht doch nochmal irgendwie den Blick auf gewisse Dinge, die halt vielleicht doch irgendwie speziell sind an Deutschland, was einem sonst nie so aufgefallen ist. Also ich meine, wir waren ja beide mit Abstand noch nie so lange aus Deutschland raus wie jetzt. Insofern, ja, bin ich da auf jeden Fall mal gespannt drauf.
Ja, und wir haben ja noch ein ganzes Stück vor uns, das rauszufinden, denn wir sind an der ganz nordöstlichsten Grenze nach Deutschland eingereist, also von Polen nach Deutschland auf der Insel Usedom. Und zwar nicht mal an der Straßengrenze, sondern ganz im Norden am Strand, quasi auf der Radweggrenze sozusagen. Entsprechend viel ist hier auch gerade los. Ganzen Urlauber, weiß ich nicht, was das hier sind, vielleicht Freizeitradler, alle kommen hier über den Radweg an der Grenze vorbei und machen dann das obligatorische Grenzfoto am Grenzstein.
Also es ist quasi so ein Torbogen, ne, den sie hier aufgebaut haben, wo dann entsprechend, wenn ich jetzt nach Norden schaue, auf der rechten Seite die polnische Flagge drauf ist. Darunter steht Polska und Polen. Links die Deutschlandflagge mit dem Schriftzug Deutschland und Niemce.
Ja, und jetzt müssen wir Deutschland nochmal einmal komplett nach Südwesten oder fast komplett zumindest durchqueren.
Ja, ich würde sagen, was wir da so erleben und was uns dann in Deutschland tatsächlich irgendwie aufgefallen ist, wenn uns dann irgendwas Besonderes auffällt nach 1433 Tagen außerhalb von Deutschland, das erzählen wir dann in der nächsten Episode. Dafür haben wir nochmal eine andere, neue Episode reserviert. Und insofern dann können wir uns jetzt verabschieden hier von der deutsch-polnischen Grenze auf Usedom und sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.